Wir schauen heute in unsere Zellen rein und zwar auf so kleine Molekülklumpen, die man ganz, ganz lange unterschätzt hat. Heute weiß man aber, die sind extrem wichtig, haben vermutlich auch mit der Entstehung von Alzheimer und Krebs zu tun zum Beispiel. Und das ist unser Thema heute im Spektrum-Podcast. Ich bin Marc Zimmer, schön, dass ihr dabei seid.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
Ja, wir tauchen heute in eine Welt ab, die dem bloßen Auge normalerweise verborgen bleibt, nämlich tief in unsere Zellen. Da gibt es sogenannte biomolekulare Kondensate. Das sind mysteriöse, winzige Molekülklumpen, die lange übersehen worden sind. Inzwischen weiß man aber, dass sie wirklich, wirklich wichtig sind. Möglicherweise können sie zum Beispiel Krankheiten wie Alzheimer oder Krebs erklären und spielen deshalb eine wichtige Rolle in der Medizin der Zukunft, logischerweise. Aber sie geben Forschenden auch noch mächtig Rätsel auf, denn die haben irgendwie keine klare Struktur, diese biomolekularen Kondensate. Und Spektrum der Wissenschaft hat sich deshalb das Ganze mal genauer angeschaut und Redakteur Frank Schubert ist heute mein Gast im Podcast, um darüber zu sprechen. Hallo Frank.
Hallo Marc, schön dich zu hören.
Gehen wir doch direkt mal so rein. Wir haben schon gehört, wir schauen tief in menschliche Zellen und vielleicht geht es einigen Leuten wie mir. Kleines Update wäre nochmal gut. Wie sieht es denn eigentlich so innen in so einer Zelle aus, grundsätzlich?
Ja, da sieht es ziemlich kompliziert aus, denn wir Menschen, wir gehören ja zu den sogenannten Eukaryoten, das heißt zu den Lebewesen mit echten Zellkern und mit ziemlich komplizierter Unterteilung des Zellinnenraums, also in unseren Zellen, da ist ziemlich viel los. Da gibt es sehr, sehr viele Zellorganellen, also zum Beispiel Mitochondrien. Dann gibt es ein Golgi-Apparat, da gibt es Lysosomen, Peroxisomen, ein endoplasmatisches Retikulum und so weiter und so fort. Also es ist ein Raum, der unterteilt ist in ganz, ganz viele Unterräume durch ganz, ganz viele Lipidmembranen. Sehr kompliziert. Das Ganze ist dann noch durchzogen von ganz vielen Proteinfasern. Zwischendrin schwimmen also alle möglichen Proteine herum, Nukleinsäuren und so weiter. Also es ist sehr, sehr kompliziert und sehr verworren. Man muss sich ja nur mal überlegen, unser Zellkern zum Beispiel, da liegt ja unsere DNA drin. Die menschliche DNA ist ungefähr 2 Meter lang. Also wenn man sie mal so aufrollt und die ist in einen Zellkern gepackt, der nur wenige Mikrometer groß ist. Das ist ungefähr so, als würde man eine 2000 Kilometer lange Spaghetti zusammenrollen und in ein Einfamilienhaus stecken. Kann man sich ja vielleicht vorstellen, was da so los ist an verworrenen Windungen und Wirrungen. Und die liegen ja da nicht einfach auch nur so statisch rum, sondern das Ganze ist ja in ständiger Bewegung, durch die Wärmebewegung. Also es ist ein unheimlich kompliziertes, verworrenes Gebrodel. Und eigentlich ist es ein Wunder, dass die Zelle in diesem Durcheinander sozusagen einzelne Gene immer wieder zuverlässig ansteuern kann. Also es ist sehr kompliziert.
Es ist sehr kompliziert, so schon. Und dann kommen noch diese biomolekularen Kondensate dazu. Was ist denn das und was macht sie besonders?
Ja, diese biomolekularen Kondensate sind winzige Körnchen, die überall in den Zellen zu finden sind, die sind von loser Zusammensetzung, bestehen also hauptsächlich aus Proteinen, also aus Eiweißen und aus Nukleinsäuren und da eben hauptsächlich RNAs, also Ribonukleinsäuren. Und diese biomolekularen Kondensate, diese Körnchen, die ähneln so ein bisschen so kleinen Gelatinebrocken. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Die haben so eine Konsistenz eben zwischen, naja, wie so ein zäher Wackelpudding vielleicht. Und wie man seit einiger Zeit weiß, üben die also viele wichtige Funktionen in den Zellen aus. Und man findet sie eben auch überall.
Und die wurden, habe ich eingangs jetzt schon erwähnt, lange Zeit unterschätzt. Und heute weiß man aber, dass die sehr, sehr wichtig sind für die Zellen. Warum denn? Was machen die?
Also die schützen Zellen zum Beispiel vor zu hohen oder vor zu niedrigen Temperaturen. Die sind beteiligt an der Reparatur von Erbgutschäden. Also wenn die DNA irgendwie kaputt geht, was ja manchmal passiert. Also zum Beispiel, wenn wir ionisierende Strahlen abbekommen. Dann geht manchmal DNA kaputt in Zellen. Das muss dann wieder repariert werden. Daran beteiligen sich diese biomolekularen Kondensate, diese kleinen Körnchen. Die beteiligen sich auch an der Genregulation, also welche Erbanlagen wann abgelesen werden und wann aktiv sind und so weiter, da spielen die eine große Rolle. Also die machen eine ganze Menge und die können auch sehr unterschiedlich aufgebaut sein. Also oft bestehen sie aus so Gerüstmolekülen, das sind Eiweißmoleküle, die dem ganzen Körnchen so eine Art Struktur geben. Und in dieses Gerüst eingebettet sind dann andere Proteine, andere Eiweiße, die dann manchmal auch so enzymatische Funktionen haben, also die eben irgendwelche biochemischen Reaktionen beschleunigen. Und dann in diesem ganzen Aggregat, in diesem molekularen Aggregat sind, da liegen eben auch noch RNAs mit drin herum, also Nukleinsäuren. Und zwar sind das RNAs, die meistens nicht kodierend sind. Also die tragen nicht den Bauplan für Proteine, wie wir das ja kennen von mRNAs zum Beispiel, sondern die haben eben keinen Bauplan für ein Protein auf sich. Von vielen dieser RNAs weiß man gar nicht, was sie eigentlich für eine Funktion haben, was sie genau machen. Man weiß eben nur, dass sie irgendwie wichtig sind für diese biomolekularen Kondensate.
Also die können sehr wichtig sein und übernehmen wichtige Funktionen, aber ihr schreibt auch bei Spektrum der Wissenschaft, die können einem auch gefährlich werden. Inwiefern denn?
Ja, biomolekulare Kondensate, die beteiligen sich ja an allen möglichen Vorgängen in der Zelle, also Genregulation, die spielen eine Rolle, wann Hitzeschockproteine hergestellt werden in der Zelle. Also Hitzeschockproteine sind Proteine, die, wenn die Zelle jetzt beispielsweise überhitzt, also unter Wärmestress gerät, dann drohen ihre Proteine zu denaturieren, also irgendwie ihre Form zu verlieren, zusammenzuklumpen. Und die Hitzeschockproteine sind dafür da, das zu vermeiden. Die geben also den Proteinen ihre Form wieder zurück, die sie eigentlich haben sollen, und vermeiden dadurch, dass die Proteine unkontrolliert eben ihre Form verlieren und zusammenklumpen. Und ja, da spielen diese biomolekularen Kondensate eine große Rolle dabei, also ob jetzt Hitzeschockproteine hergestellt werden oder nicht. Also lange Rede, kurzer Sinn, sie haben ganz viele Funktionen in der Zelle inne und wenn sie so wichtige Funktionen ausüben in der Zelle, dann liegt ja irgendwie auch die Vermutung nahe, dass sie auch an Krankheitsprozessen beteiligt sind, und dem ist tatsächlich auch so. Also biomolekulare Kondensate sind ja Zusammenballungen, Zusammenklumpungen von Molekülen, also von Proteinen eben vor allem und von RNAs. Und Zusammenballungen von Proteinen, das kennt man ja, hat man schon mal irgendwo gehört, also zum Beispiel von der Alzheimer-Demenz, da spielen ja auch solche zusammengeklumpten Proteine oder Proteinbruchstücke eine Rolle. Und tatsächlich ist so die Idee oder die Hypothese, dass beispielsweise so Krankheiten wie Demenzerkrankungen, wo solche verklumpten Proteine eine Rolle spielen, dass die vielleicht auch aus solchen Kondensaten hervorgehen. Also wenn die Kondensatbildung sozusagen aus dem Ruder läuft, wenn da irgendwas nicht so läuft, wie es laufen soll, wenn Proteine in der Zelle irgendwie mutiert sind und dann vielleicht übermäßig stark zur Verklumpung neigen, dann läuft vielleicht so ein Kondensatprozess, ein Kondensatbildungsprozess mal aus dem Ruder, und dann wächst so ein Kondensat vielleicht einfach stärker an, als es soll, und daraus entstehen dann solche intrazellulären Plaques möglicherweise, die man ja beispielsweise eben von der Alzheimer-Demenz kennt, und die dann so groß werden, dass sie die Zelle eben beschädigen und dass die Zelle dann vielleicht sogar am Ende abstirbt davon.
Was mich so ein bisschen interessiert, du hast eingangs so diese vielen Vorgänge und vielen kleinen Stationen, die es innerhalb von so einer Zelle gibt, beschrieben. Und die meisten kennen das wahrscheinlich auch noch ein bisschen aus dem Biologieunterricht, aus der Schule. Und das weiß man ja teilweise schon echt lange. Warum hat es denn so lange gedauert, bis man diese biomolekularen Kondensate dann, bis man deren Bedeutung erkannt hat? Und wie ist es dann schlussendlich auch gelungen?
Ja, gute Frage. Also diese biomolekularen Kondensate sind ja meistens ziemlich klein. Also die sind meistens nur wenige Nanometer groß. Und das bedeutet ja, dass man sie einfach auch leicht übersieht in der Zelle. Und das ist eben auch offensichtlich jahrzehntelang passiert, dass man sie einfach lichtmikroskopisch nicht hinreichend wahrgenommen hat, zumal diese biomolekularen Kondensate oft auch keine Membran haben, also so wie andere Zellorganellen, die in unseren Zellen eben sich befinden, also die Mitochondrien zum Beispiel, die Kraftwerke unserer Zellen, die haben ja eine Zellmembran, die haben sogar eine Doppelmembran, sind von einer Doppelmembran umgeben. Aber diese biomolekularen Kondensate haben eben keine Membran und sind eben auch noch sehr, sehr klein. Und das bedeutet, dass man sie eben leicht übersieht. Aber trotzdem haben schon 1830 tatsächlich Mikroskopiker seltsame Pünktchen beobachtet in Zellen, in Zellkernen. Die haben sie als Nukleoli bezeichnet. Und die gehören eben auch zu diesen biomolekularen Kondensaten. Und schon damals hat man vermutet, dass sie irgendwelche wichtige Aufgaben erfüllen in der Zelle. Das ist tatsächlich auch so. Die Nukleoli sorgen wahrscheinlich dafür, dass die Produktion der Ribosomen, also der Proteinfabriken in unserer Zelle, die eben unsere Proteine herstellen, dass das geordnet abläuft. Aber es hat eben lange gedauert, bis man sie überhaupt wahrgenommen hat in Zellen und noch länger gedauert, eben um ihre Funktion aufzuklären. Und da ist man ja auch noch lange nicht am Ende. Also von vielen dieser Kondensate weiß man ja auch gar nicht so genau, was sie eigentlich machen in der Zelle.
Ja, also man steht da doch noch so ein bisschen, also es sind noch viele Sachen unklar, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Man glaubt ja inzwischen sogar, habe ich bei euch gelesen, dass die Kondensate vielleicht auch was mit der Entstehung des Lebens zu tun haben könnten. Da wird es immer gleich ganz grundsätzlich. Inwiefern denn?
Ja, das stimmt. Entstehung des Lebens, da denkt man immer gleich so an das ganz Grundsätzliche, genau. Naja, diese Kondensate sind ja sehr, sehr einfach aufgebaut. Also sind solche Molekülklumpen aus Proteinen und RNAs. Und obwohl sie so einfach, also haben eben oft keine Zellmembran oder in den meisten Fällen auch tatsächlich keine Lipidmembran, obwohl sie so einfach aufgebaut sind, können sie Dinge machen, für die die Zelle oft kompliziertere Strukturen benötigt. Also diese Kondensate haben zum Beispiel in ihrem Innern ein ganz anderes chemisches Milieu als außen drumherum. Also außen drumherum ist vielleicht so ein wässriger Raum, wie man ihn sich halt so vorstellt im Innern einer Zelle. Und innen drin, in dem Kondensat drin, eben wo die Proteine zusammenklumpen, wo da die Nukleinsäuren noch mit herumliegen und so weiter, da sind chemisch ganz andere Bedingungen als außen drumherum. Mit anderen Worten, da können auch ganz andere biochemische Reaktionen ablaufen. Diese Kondensate sorgen also für so eine Phasentrennung. Die können wahrscheinlich auch so einen wässrigen Raum von einem hydrophoben Raum, also der eben nicht wässrig ist, abgrenzen. Die sorgen also für Phasengrenzen, wo irgendwelche biochemischen Reaktionen stattfinden können, die auf solche Phasengrenzen angewiesen sind. Und das alles schaffen sie mit ganz wenigen Mitteln, also mit ganz wenigen beteiligten Molekülsorten und auch noch oft ohne Lipidmembran. Also lange Rede, kurzer Sinn, sehr einfache Strukturen, die eben Funktionen bereitstellen, für die heutige Zellen oft eben sehr komplizierte Organellen benötigen. Und das bringt einen natürlich auf die Idee, dass die vielleicht am Anfang gestanden haben könnten, dass sie am Anfang, wo es noch gar keine echten Zellen gab, so Dinge bereitgestellt haben könnten, wie eben Trennung von chemischen Milieus, Phasentrennung, vielleicht auch biochemische Reaktionen anzutreiben, für die heute eben komplizierte Enzyme benötigt werden. Genau, das ist so ein bisschen die Idee dahinter.
Ja, jetzt sprechen wir aber trotzdem natürlich viel von Hypothesen, von Annahmen und so weiter. Du hast selber auch schon gesagt, vieles ist noch unklar. Was denn zum Beispiel? Nenn doch mal so ein paar Sachen, die man noch nicht weiß.
Ja, man weiß da eine ganze Menge noch nicht. Also von vielen dieser RNA-Bestandteile dieser Kondensate, das sind ja, wie gesagt, nicht kodierende RNAs in aller Regel, also die keine Baupläne für Proteine haben. Von vielen weiß man gar nicht, wofür die eigentlich da sind in der Zelle. Man weiß, sie haben irgendwelche Funktionen, vielleicht manche haben vielleicht auch keine Funktionen. So genau weiß man das nicht. Also das ist die eine Sache, die noch unklar ist. Dann weiß man noch ziemlich wenig darüber, wie solche Kondensate entstehen in Zellen und wie die Zellen das steuern. Also man weiß, dass Zellen das mitunter tatsächlich aktiv steuern. Also es gibt zum Beispiel Enzyme in der Zelle, die an Proteine so chemische Gruppen dranhängen, also Phosphatgruppen zum Beispiel. Und das kann manchmal dazu führen, dass diese Proteine eine stärkere Neigung haben zu verklumpen. Und das passiert wahrscheinlich auch, damit steuern Zellen wahrscheinlich auch die Entstehung von solchen Kondensaten. Wahrscheinlich steuern Zellen das auch über die Herstellung von nicht kodierenden RNAs, die dann eben als Kondensationskeime fungieren können von solchen Kondensaten. Also wenn die Zelle das herstellt und eben in ihren Innenraum entlässt, ins Zytosol entlässt, dann kann das manchmal die Kondensatbildung triggern. Und das kann dann zum Beispiel dazu führen, dass solche Kondensate entstehen, dass diese Kondensate Proteine an sich binden, die die Entstehung von Hitzeschockproteinen verhindern. Daraufhin kommt die Entstehung von Hitzeschockproteinen in Gang. Und so steuert die Zelle eben zum Beispiel, wann Hitzeschockproteine entstehen sollen oder nicht. Also es ist alles ziemlich kompliziert und man weiß da eigentlich noch sehr wenig darüber, wie genau das alles vonstatten geht und auch in der Zelle geregelt wird.
Noch eine Menge zu tun also für die Forschung. Aber Frank, zum Abschluss, lass uns doch nochmal so ein bisschen einordnen. Was kann man denn mit diesem Wissen über diese Kondensate jetzt anfangen? Also welche Ansätze gibt es da für die Zukunft?
Naja, da gibt es eine ganze Menge, weil eben die Kondensate ja so eine große Bedeutung in der Zelle haben. Tatsächlich gibt es schon verschiedene Firmen, die beispielsweise versuchen, sogenannte Kondensattherapien zu entwickeln, also medizinische Behandlungen, die irgendwie in die Kondensatbildung eingreifen und auf diese Art und Weise zum Beispiel die Genregulation irgendwie verändern, also eben dafür sorgen, dass mehr Protein hergestellt wird oder auch weniger Protein. Und das kann zum Beispiel interessant sein, um Krebserkrankungen zu behandeln, weil bei denen spielt ja oft auch eine Rolle, eine Über- oder eine Unterproduktion von Proteinen. Aber solche Kondensattherapien können auch interessant sein, um zum Beispiel um Infektionserkrankungen zu behandeln. Also von manchen Virusinfektionen weiß man, dass die Viren kondensatbildende Proteine in der Zelle missbrauchen, um ihre eigene Virusproduktion anzukurbeln. Also es gibt zum Beispiel schon Arbeiten, die gezeigt haben, wenn man biomolekulare Kondensate verfestigt, die unter Mitwirkung von respiratorischen Syncytialviren entstehen, dann kann das dazu führen, dass die Viren sich schlechter vermehren können in der Zelle. Also auf die Art und Weise kann man eben Infektionen mit diesen Viren wahrscheinlich bekämpfen, eindämmen, zurückdrängen und so weiter. Und da ist also einiges in Arbeit, um über diese biomolekularen Kondensate eben Krankheiten zu behandeln.
Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Auf spektrum.de könnt ihr das alles auch nochmal nachlesen, auch mit den biomolekularen Details und auch Bildern, die das alles nochmal ein bisschen veranschaulichen und verdeutlichen. Lieber Frank, vielen, vielen Dank dir fürs Erklären von diesem spannenden Thema.
Ja, danke von mir.
Und auch euch vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Seid gern auch nächste Woche wieder dabei. Freitags gibt es wie immer eine neue Folge vom Spektrum Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag tschüss und macht's gut.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.